einmal besonders alle anwesenden Sachverständige. Bitte sehen Sie mir nach, dass ich Sie aus zeitlichen Gründen jetzt nicht einzeln begrüße. Die heutige Sitzung findet wie vereinbart in hybrider Form unter Vollpräsenz der Mitglieder statt. Ich begrüße alle Kolleginnen und Kollegen hier im Saal. Außerdem natürlich ein herzliches Willkommen den Gästen auf der Tribüne. Gegenstand der Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung, Drucksache 21-1930. Der Antrag von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Faire Arbeit sichern, Drucksache 21-2033. Und der Antrag der Fraktion Die Linke, Finanzkriminalität wirksam bekämpfen, Behörden stärken, Finanzlobby eindämmen, Gesetze nachschärfen, Drucksache 21-2037. Herr Finger, kleinen Moment um Aufmerksamkeit. Soweit Sie als Sachverständige dem Finanzausschuss vorab eine schriftliche Stellungnahme zugesandt haben, sind diese an alle Mitglieder des Ausschusses bereits verteilt worden. Und Sie wären damit Bestandteil auch des Protokolls für die heutige Sitzung. Für das Bundesministerium für Finanzen darf ich im Saal Herrn Staatssekretär Schrodi begrüßen, der mir angezeigt hat, nicht die ganze Zeit bei dieser Anhörung dabei zu sein. Aber seine Begleitung wird hier sein und die entsprechenden Hinweise sicherlich auch sehr aufmerksam aufnehmen. Ich begrüße Herrn Ministerialrat Hufen und Frau Ministerialdirigentin Dr. Jakob. Herzlich willkommen hier bei uns im Ausschuss. Ferner begrüße ich wie immer die interessierten Zuhörer aus den Ländern. Und insofern komme ich schon zum Ablauf der heutigen Anhörung. Für die Anhörung ist ein Zeitraum von 1,5 Stunden vorgesehen, also bis ca. 15.30 Uhr. Ziel ist es natürlich, dass möglichst alle oder viele Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zur Fragestellung bekommen. Daher haben wir uns auch in dieser Legislaturperiode im Finanzausschuss folgendes Verfahren gegeben. Die vereinbarte Gesamtzeit wird in Einheiten von jeweils 5 Minuten unterteilt. Die Anzahl der Einheiten richten sich natürlich nach der Größe der Fraktionen im Deutschen Bundestag. In diesem Zeitraum von 5 Minuten müssen sowohl Fragen als auch Antworten erfolgen. Heißt natürlich für Sie, je kürzer die Fragen formuliert, desto mehr Zeit bleibt für die Antworten der Sachverständigen, die wir hier eingeladen haben. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitte ich Sie darauf zu achten, dass den folgenden Experten ebenfalls noch Zeit für eine Antwort ermöglicht wird. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn ihrer Frage immer die Sachverständigen zu nennen, an die sich die Frage richtet. Bitte nennen Sie bei einem Verband nicht nur die Abkürzung, sondern den vollen Namen, um dann auch Verwechslungen zu vermeiden. Die Fraktionen werden gebeten, soweit nicht bereits geschehen, ihre Fragestellung bei mir anzumelden. Die Liste ist schon gefüllt. Die heutige Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen und per Internet im Livestream übertragen. Anschließend ist die Aufzeichnung der Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Zum Protokoll. Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass Sie mit der Aufzeichnung einverstanden sind. Ich sehe, es ist so. Zur Erleichterung der Protokollierung anhand der Tonbandaufzeichnung werde ich die Sachverständigen vor jeder Abgabe einer Stellungnahme namentlich aufrufen. Ich darf alle bitten, ihre Mikrofone zu benutzen und sie am Ende der Redebeiträge wieder auszuschalten, damit es nicht zu Störungen kommt. Da die Bildübertragung ins Internet an die Nutzung der Mikrofone gekoppelt ist, bitte ich Sie, Ihr Mikrofon erst dann einzuschalten, wenn Ihr Redebeitrag beginnt. Ich weise darauf hin, dass das Mitschneiden der Sitzung, also Bild- und Tonaufzeichnungen durch Dritte, untersagt sind. Soweit zur förmlichen Einordnung, und damit würde ich die Anhörung auch beginnen. Und die Rednerinfolge ist so, dass die Union zunächst beginnt. Frau Karliczek, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine sehr verehrten Sachverständigen, vielen Dank für Ihre Beiträge, die Sie uns geliefert haben. Ich würde meine erste Frage an den Herrn Stump richten vom Bundesverband Deutscher Arbeitgeber. Ich will erst mit ein bisschen etwas Generellem anfangen. Das Thema Schwarzarbeit und organisierte Kriminalität ist ja ein generelles Problem in der deutschen Wirtschaft und gerade für kleinere Unternehmen ein eher größeres als kleineres Problem. Wie beurteilen Sie die Maßnahmen und das, was jetzt mit diesem Gesetzentwurf angedacht ist?
Also grundsätzlich
verfolgt Herr Stump, kleinen Moment als Hinweis. Ich erteile Ihnen das Wort, rufe Sie auf, damit das auch fürs Protokoll erfasst wird. Herr Stump, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Grundsätzlich verfolgt der Gesetzentwurf sicher ein sehr positives Ziel. Gerade vor dem Hintergrund, wenn man überlegt, dass, wenn man, ich gehe mal davon aus, die Zahlen stimmen des Instituts vom IAW aus Tübingen, dass durch Schwarzarbeit dieses Jahr ungefähr 500 Milliarden Euro schlussendlich einen Umsatz der deutschen Wirtschaft verloren gehen. Schlussendlich 2018 hat das IW Köln damals die Zahlen erhoben. Es waren damals noch ungefähr 300 Milliarden Euro. Sieht man, dass die Schwarzarbeit leider erheblich zugenommen hat. Nichtsdestotrotz besteht auf jeden Fall in der Wirtschaft die Sorge, dass durch diesen Gesetzentwurf neue Bürokratie geschaffen wird und diese Bürokratie schlussendlich auch die Wirtschaft wiederum leben kann. Gerade vor dem Hintergrund, wenn man überlegt, dass letztes Jahr die Bürokratiekosten für die deutsche Wirtschaft roundabout 70 Milliarden Euro waren, müsste man aus meiner Sicht dieses Gesetz weiterhin versuchen, bürokratiearm umzusetzen. Das trifft gerade KMUs und kleinere Unternehmen, weil die tatsächlich einfach nicht teilweise diese Männer- oder Frauenpower haben, die Gesetze so 100% in dieser Form, wie es jetzt hier vorgesehen ist, vielleicht umzusetzen. Und wenn es zu Verstößen kommt, diese mit ziemlicher Sicherheit nicht vorsätzlich sind.
Vielen Dank. Sie haben ja dann das Wort, Frau Kalitschek, bitte.
Ja, ich habe ja noch mal die Gelegenheit zur Nachfrage, wenn Sie über das Thema Bürokratie stolpern, auch an dieser Frage. Was ist denn für Sie das größte Problem? Eher die Dokumentation oder eher die Nachweispflichten gegenüber der Behörde?
Herr Stump, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Also grundsätzlich ist es meiner Sicht das größte Problem, sind die Nachweispflichten und vor allem auch die Nachweispflichten, die quasi aus dem Nachweisgesetz auch herrühren. Das ist ein großes Thema gewesen in der letzten Legislaturperiode durch das BEG IV. Damals hat man aus meiner Sicht leider den, oder aus meiner Sicht zumindest diesen Fehler gemacht, dass man die Branchen aus dem Schwarzarbeitsgesetz, denen diese digitalen Möglichkeiten hat, nicht zukommen lassen, weil dort gilt ja auch gerade im Nachweisgesetz weiterhin der schriftliche Nachweis, das heißt schriftlich mit Nassunterschrift. Und wenn man das Gesetz so umsetzen möchte, würde ich dafür plädieren, dass man auch das Nachweisgesetz anpasst und allen Branchen die Möglichkeit gibt, von den digitalen Nutzungsmöglichkeiten, wie auch jetzt hier im Gesetzentwurf vorgesehen, die Möglichkeit einfach zu haben, diese zu nutzen.
Frau Kollegin, Sie haben noch Zeit.
Wir wollen ja mit diesem Gesetz etwas umkehren. Also bisher hat man halt die Anzahl der Verfahren im Grunde in den Mittelpunkt gestellt. Und jetzt wollen wir ja ganz gezielt mit einem risikobasierten Ansatz das Verfahren ändern. Glauben Sie, dass wir damit auch vielleicht ein bisschen Ruhe gerade den Kleinen geben, wo es ja häufig nur darum geht, dass vielleicht, ich sag mal, irgendwo ein kleiner Fehler gemacht wird, wenn wir sagen, wir wollen ganz gezielt auch erstmal in die organisierten Strukturen hinein, weil das ist aus meiner Sicht eigentlich ein guter Ansatz. Aber sehen Sie das genauso?
Also der Risikoansatz ist sicher richtig, weil er trifft ja schlussendlich oder soll schlussendlich die treffen, die tatsächlich die schwarzen Schafe sind und nicht die, sag mal, breite Wirtschaft, die keine vorsätzlichen Verstöße gegen Schwarzarbeit begeht. Deswegen finde ich, ist zumindest dieser, wenn der Risikoansatz so kommt, wie er vorgesehen ist, richtig.
Glauben Sie, dass das genügend ausgeführt ist? Also, dass das jetzt klar ist, dass sich das grundlegend ändern soll, oder müssten wir da noch weitergehend das formulieren?
Kleinen Moment um Aufmerksamkeit. Ich erteile Ihnen das Wort, Frau Kalitschek, aber Herr Stump, Sie haben jetzt das Wort für die Beantwortung. Ich ziehe das nicht ab. Bitte, Sie haben das Wort zur Beantwortung.
Also grundsätzlich ist jede Klarstellung mir wahrscheinlich hilfreich, weil man vielleicht dann auch gerade den KMUs oder den kleinen Unternehmen schlussendlich einfach die Sorge nehmen kann, dass sie eigentlich gar nicht diese tatsächliche Zielgruppe sind, sondern die tatsächlich schwarzen Schafe. Deswegen würde ich es begrüßen.
Wir sind am Ende der ersten Runde. Herr Gottschalk für die AfD ist der nächste Fragesteller. Bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, dass die Sachverständigen hier Rede und Antwort stehen. Und gestatten Sie mir als Vorbemerkung, leider würden gerne viele Sachverständige auch für uns arbeiten, haben aber Angst in diesem Land mittlerweile vor Repression. Das vorweggeschickt, falls die Frage auftaucht, warum ist niemand von uns hier benannt? Meine erste Frage richtet sich an Frau Voss. Ich habe sehr aufmerksam Ihre Stellungnahme gelesen. In Ihrer Stellungnahme gehen Sie allerdings nicht auf das bekannte Phänomen der fehlenden Personalressourcen beim Zoll ein. Und ich unterstelle auch bei der FKS. Nun sind bei der FKS, das haben wir auch im Bundestag schon diskutiert, klang an, 114 Planstellen vorgesehen. Trotzdem schließen Sie aus der Erweiterung der Anwendungsbefugnisse der FKS auch auf eine Entlastung der Justiz. Da würde mich zum einen interessieren, wie begründet sich diese Annahme bei diesen von mir genannten Rahmenbedingungen? Ich würde hier gerne als zweites anknüpfen an die FIO und das Phänomen, dass wir seit 8 Jahren über die Financial Intelligent Unit hier sprechen, die entsprechend Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung bekämpfen soll. Also was macht sie denn im Gegensatz zur FIO besser oder was wollen Sie besser machen als die FIO, die ja auch einen Personalmangel hat und eine Differenz, ein großes Delta zwischen Planstellen und tatsächlich bestimmten Stellen? Und gibt es vielleicht auch sachliche Unterschiede, die Sie dann begründet zu dieser Meinung kommen lassen? Und wenn ich natürlich den risikobasierten Ansatz höre, dann ist natürlich meine Frage, es funktioniert bei der FIO ja auch nicht so richtig wegen KI und Verfassungsgerichtsurteil. Also was bewegt Sie dazu, dass Sie es so besser machen können?
Vielen Dank. Frau Voss, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ja, vielen Dank für die Frage. Das Thema Personal ist, glaube ich, eines, das in der FKS schon seit geraumer Zeit eine Rolle spielt. Und zwar deswegen seit geraumer Zeit eine Rolle spielt, weil wir seit Jahren im Aufwuchs sind. Das heißt also sowohl, was Planstellen angeht, das Glück haben, da entsprechend unterstützt zu werden, aber eben auch, was Man-Woman-Power angeht, nämlich die Tatsache, dass wir jährlich Nachwuchskräfte in ganz großem Umfang der FKS zuführen können, macht mich an der Stelle sehr zuversichtlich, dass wir das auch weiterhin tun. Es ist namentlich auch vorgesehen bis 2029 in dem entsprechenden Jahresscheibenmodell und dann eben auch fortgesetzt, auch in Unterstützung der jetzt zusätzlichen Aufgaben. Sie haben es angesprochen, kleine Staatsanwaltschaft ist das Stichwort. Natürlich geht es nicht ohne Man-Woman-Power und deswegen sieht es natürlich auch ist es auch in dem Gesetz vorgesehen, dass hier weitergehend eine Stärkung der FKS stattfindet. Jetzt können Sie natürlich sagen, um dem Argument auch vorzugreifen, ja, da müssten Sie ja eigentlich dann auch voll besetzt sein. Da möchte ich einfach an der Stelle ganz klar sagen, das ist wie überall. Wir führen Personal konsequent zu. Wir haben zum Glück die Unterstützung, aber Personal bewegt sich auch. Und von dem her ist es eben ganz logisch, dass wir eben keine Vollbesetzung haben, sondern dass wir immer sukzessive auch wieder Menschen haben, die eben tatsächlich auch die FKS verlassen, sodass wir roundabout mittlerweile, und darauf bin ich auch ein bisschen stolz, sage ich an der Stelle auch ganz offen, durchschnittlich bei einem Fehlbestand von 10% sind. Das ist ein ganz normaler Durchschnitt und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auf Basis der uns vor der Brust stehenden Aufgaben auch weiterhin hier sowohl mit Planstellen als auch mit der entsprechenden Man-Woman-Power, weil darum geht es am Ende des Tages. Wir brauchen die Leute und wir brauchen die Menschen, die dann die Arbeit auch tatsächlich machen. Man sagen immer so ein bisschen, ne, Dienstposten arbeiten ja nun nicht, aber die Menschen, die dahinter stehen, und vor dem Hintergrund bin ich ganz zuversichtlich, dass wir vor allen Dingen eingebettet in den Mantel der Zollverwaltung hier weiter so wirken können und uns weiter so aufstellen können, wie wir das die letzten 5 Jahre getan haben. Und meine Zuversicht nehme ich aus dem Aufwachsen der letzten 5 Jahre.
Herr Kollege Gottschalk, bitte.
Ja. Gestatten Sie eine Nachfrage? Also das heißt, Sie machen das besser. Sie haben gesagt, Sie werden da unterstützt. Muss ich jetzt im Umkehrschluss folgern, dass die FIO nicht so unterstützt wird, weil sie ja doch einen erheblichen Personalmangel hat? Und meine andere Frage war ja, wie beurteilen Sie den risikobasierten Ansatz aufgrund der Schwäche schon in Ihrem Hause, was die KI und den risikobasierten Ansatz bei der FIO angeht?
Frau Voss, bitteschön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber bezüglich der FIO, das übersteigt meine Kompetenzen hier, letztlich eine inhaltliche Auskunft zu geben. Gleichwohl nehme ich wahr als Außenstehende, dass die FIO bestens unterstützt wird, eingebettet in die Zollverwaltung und hier entsprechend auch mit Man-Woman-Power fortgesetzt hier ihre Unterstützung gefunden hat.
Das war's. Ich komme damit zur SPD-Fraktion, der Kollege Vogel. Bitte schön.
Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär, meine Damen und Herren, herzlichen Dank auch erstmal an Sie, liebe Sachverständigen und Sachverständige, für die Stellungnahme und die Expertise und auch natürlich für die Präsenz und Zeit, heute hier nochmal zur Verfügung zu stehen. Und ich glaube, für uns alle ist klar, dass Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung dem Staat jährlich Milliarden Euros auch entziehen, die der Staatshaushalt durchaus gut anders verwenden könnte an der Stelle. Und daher erstmal eine ganz allgemeine Frage in Richtung Bundesagentur für Arbeit. Frau Sommer, die Evaluierung des Gesetzes seinerzeit 2019 gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch hat ja gezeigt, dass vorhandenes Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist, dass da Luft nach oben ist. Und deshalb erstmal so die allgemeine Herangehensweise. Wie bewerten Sie jetzt diesen neuen Entwurf, diese Lücken zu schließen? Welche Chancen sehen Sie, aber sind möglicherweise auch noch Herausforderungen da aus Ihrer Sicht? Das würde uns interessieren.
Frau Sommer, Sie haben die Möglichkeit der Antwort.
Dankeschön, sehr gerne. Ich möchte exemplarisch drei Punkte des Gesetzesentwurfs herausgreifen. Einmal die Möglichkeit der selbstständigen Ahndung des Sozialleistungsbetrugs durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit und dann die Möglichkeit der modernen Datenanalyse und die bürokratiearmen Prüfungsbefugnisse. Was der Entwurf auf jeden Fall aus unserer Sicht schon erfüllt, ist, dass wir eine Chance sehen, dass bei der selbstständigen Durchführung von Ermittlungsverfahren durch die Zollverwaltung die Ahndungsquote steigt. Ich habe eine Spezialisierung, eine Fokussierung und die könnte die Durchschlagskraft bei diesen relativ speziellen Delikten, wo ich auch eine Spezialisierung im Arbeits- und Sozialrecht brauche, steigern. Und steigt das Risiko, entdeckt und belangt zu werden, entfaltet sich eine höhere präventive Wirkung des Verbots der Schwarzarbeit. Und von daher sehen wir da auch schon einen guten Punkt erfüllt. Welche Chancen könnten sich uns noch bieten? Einmal eben im Kontext des Risikomanagements. Die BA ist aktuell im Gespräch mit den Behörden der Zollverwaltung und dem BMAS und der Generalzolldirektion zu einer datenbankbasierten Zusammenarbeit, wo wir dann eben an das operative Informations- und Datenanalysesystem weitere Daten liefern, um einen besseren Blick über die Tatmuster zu bekommen. Jetzt nutzt natürlich das beste Risikomanagement nichts, wenn ich mich schwer tue, Fälle aufzuklären und Taten zu beweisen. Das ist auch eine große Schwachstelle, die in dem Evaluationsbericht adressiert ist. Wie gesagt, das liegt ein bisschen in der Natur der Sache, gerade eben bei dem Vortäuschen einer Erwerbstätigkeit, das dann eben auch herauszufinden. Und auch deswegen wäre es uns wichtig, dass der unrechtmäßige Kindergeldbezug auch im Bereich der fingierten Beschäftigung mit aufgenommen wird. Ansonsten haben wir da auch wieder eine Aufteilung und die Familienkassen müssen weiterhin parallel zur Finanzkontrolle Schwarzarbeit die Vortäuschung von Dienst- und Werkleistungen prüfen. Und ganz zum Abschluss, einen guten Schritt hat man schon nach vorne getan, indem man dem der Zollverwaltung einen automatisierten Abruf der Daten aus den Beständen der Bundesagentur für Arbeit zu den Jobcentern, also den gemeinsamen Einrichtungen, liefert. Das heißt, wenn ich vor Ort prüfe, kann ich sehr schnell durch eine webbasierte Schnittstelle abrufen, ob jemand, den ich auffinde, über die Leistungen Geld bezieht.
Vielen Dank, Frau Sommer. Herr Vogel, Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank. Kurze, konkrete Nachfrage zur Beitragsvorenthaltung, die wir ja auch konsequent bekämpfen wollen. Welche Auswirkungen, also hoffentlich positive Auswirkungen, wie schätzen Sie das ein für die Akzeptanz und Stabilität der Sozialversicherung, wenn wir da besser werden?
Frau Sommer, bitte.
Ja, definitiv, auch wenn ich natürlich als Vertreterin der Bundesagentur für Arbeit sagen muss, dass natürlich nur ein untergeordneter Teil auf uns entfällt, weil wir einen relativ niedrigen Beitragssatz haben von den vier Sozialversicherungsträgern. Aber das heißt, von unserem Haushaltsvolumen von etwas mehr als 50 Milliarden Euro ist das dann eben eine eher untergeordnete Größe. Aber da ja in dem ganzen Gesetzesentwurf im Fokus steht die Steuergerechtigkeit und die Bekämpfung von illegalen Strukturen, begrüßen wir das als Teil der Familie der Sozialversicherung natürlich sehr.
Vielen Dank, Frau Sommer. Und das Fragerecht geht an die Kollegin Beck von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Kollegin, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das Gesetz beinhaltet ja auch die Verlängerung der Aufbewahrungsfristen für Finanzinstitutionen auf 10 Jahre beziehungsweise die Beibehaltung der Ausnahme, die noch in diesem Jahr gilt, dass es bei 10 Jahren bleiben soll, auch um noch Cum-Cum-Fälle und ähnliche Fälle mit aufzudecken. Und da geht unsere Frage an Herrn Helmut Lotzgeselle, der ja sich auch in diesen Fällen wirklich als Vorsitzender Richter des Hessischen Finanzgerichtes einen Namen gemacht hat. Wie bewerten Sie das, dass diese Fristen jetzt eben nicht zum Ende des Jahres in 8 Jahre umgewandelt werden, sondern bei 10 Jahren bleiben? Und nach vorne schauend, es geht bisher nur sehr, sehr wenig bisher aufgedeckt. Das haben diverse kleine Anfragen von uns auch aufgezeigt. Was muss denn jetzt noch passieren, damit man Cum-Cum und ähnlichen Geschäften das Handwerk ein bisschen legen kann, die aufdecken kann? Wo muss die Rechtsdurchsetzung besser werden? Und wo muss womöglich auch gesetzlich zum Beispiel für internationale Thematiken noch nachgeschärft werden?
Per Zoom ist zugeschaltet Herr Lotzgeselle und Sie haben das Wort, bitte.
Ja, vielen Dank. Ja, es ist allen bekannt, dass durch Cum-Cum-Geschäfte dem Staat ein massiver Steuerschaden entstanden ist. Und um diese Gelder zurückzuholen, bedarf es der Aufklärung dieser Fälle, was wiederum erfordert eine konsequente Aufklärung, dass eben auch ein ausreichender Zugang der ermittelten Behörden zu den Beweismitteln notwendig ist, denn wenn die Unterlagen einmal weg sind, sind auch die Milliarden aus Cum-Cum und Cum-Ex verloren, so einfach ist das. Und ich halte es dafür für dringend notwendig, diese Fristen zu verlängern. Sie werden sagen, naja, 8 Jahre reichen ja grundsätzlich aus und hier durch die Verlängerung 9 Jahre, das mag grundsätzlich richtig sein, das gilt jedoch nicht für diese Cum-Cum- und Cum-Ex-Gestaltungen. Diese werden hochprofessionell und konspirativ vorbereitet. Und diese Gestaltungen sind auch sehr schwer zu ermitteln. Also es ist nicht so, dass sie in den Betrieb, zu den Banken gehen und ins Inhaltsverzeichnis schauen, Cum-Cum-Geschäfte, aha, und dann prüfen können, ob das missbräuchlich ist oder nicht missbräuchlich, sondern Beteiligten an den Geschäften, bei denen es um viel Geld geht, die verschleiern das regelmäßig gezielt. Ich habe also mehrere Fälle davon auf dem Tisch gehabt. Das wird immer geschickter und immer schwieriger, diese Fälle aufzuklären. Und hinzu kommt, dass in vielen Fällen das gesteuert wird aus dem Ausland durch ausländische Tochtergesellschaften der Banken, bei denen dann auch die Unterlagen sich befinden, diese Verträge, die zusätzlich abgeschlossen worden sind. Und um an diese Verträge ranzukommen, braucht man dann Rechtshilfe zu suchen. Und diese Rechtshilfeverfahren, die sind zum einen langwierig und auch nicht immer erfolgreich. Also von daher erklärt sich, warum das alles so lange dauert und warum die Ermittlungen schwierig sind. Diese bisherige Verlängerung um ein Jahr für diesen Bereich war sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, aber es reicht einfach bei diesen Fällen noch nicht aus, um das wirklich abschließend aufklären zu können. Und es sind auch diese Cum-Cum-Fälle erst im Rahmen dieser Ermittlungen der Cum-Ex Fälle erst so richtig bekannt geworden. Da ist erst bekannt geworden, dass im Regelfall für die Cum-Ex-Fälle diese Cum-Cum-Fälle vorgeschaltet waren. Und dann hat man dann erst begonnen, nach diesen Cum-Cum-Fällen zu suchen, diese Cum-Cum-Fälle aufzuklären. Und letztendlich ist die Zeit der Aufklärung knapp geworden und selbst wenn dieses Jahr noch verlängert wird, was ein Schritt in die richtige Richtung ist, ist es immer noch knapp, sodass es hier verstärkte Anforderungen der beteiligten Ermittlungsbehörden bedarf, um diese Fälle aufzuklären. Das sind neben der Bereitstellung der notwendigen personellen Ressourcen, die auch
Herr Lutz, kompetente Sie müssen und zum Schluss kommen, bitte.
Ja, ausgebildete Ermittler bedürfen eine, was bedarf es insbesondere von der Leitungsebene, entsprechende gezielte Ermittlungen in diese Ermittlungsschwerpunkte in diese Richtung.
Und vielen gegebenenfalls Dank, Herr Lutz-Geselle, ich muss Sie unterbrechen. Die Antwortzeit ist abgelaufen und gegebenenfalls können Sie ja noch befragt werden. Ich würde fortsetzen mit den Unionsfraktionen. Der Kollege Günther stellt das Wort. Die nächste Frage.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank, liebe Sachverständige, für die Stellungnahmen heute und die Möglichkeit, heute auch noch mal darüber uns auszutauschen über das Thema Schwarzarbeit. Meine Frage richtet sich an die Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft, Herrn Liebel. Ja, Schwarzarbeit ist und bleibt natürlich ein Thema. Das klang ja heute natürlich schon an in unserem Land. Vor allem aber auch die Ausstattung des Zolls. Die Zollbehörde soll durch den Gesetzesentwurf eine bessere materielle Ausstattung sowie mehr Befugnisse und Kompetenzen erhalten. Zusätzlich wird auch der Datenaustausch unter dem Aspekt der Vermögensabschöpfung im Ausland ausgeweitet. Wie beurteilen Sie diese geplanten Maßnahmen diesbezüglich und was müsste der Gesetzgeber noch ändern, um die Schwarzarbeitsbekämpfung effektiver zu machen?
Vielen Dank, Herr Günther. Herr Liebel, Sie haben das Wort.
Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Einladung und das Wort. Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf vorwegnehmen, dass wir die gesetzgeberischen Maßnahmen, die mit dem Entwurf beabsichtigt sind, sehr begrüßen, insbesondere unter dem Aspekt, dass das Risikomanagement der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und damit derzeit schon längere Zeit praktizierte Grundsatz Qualität vor Quantität verstetigt und weiterentwickelt wird. Qualität vor Quantität heißt nichts anderes, dass wir die großen Fische letztendlich den Fokus darauf richten, nicht den Ameisenverkehr, also dort, wo organisierte Kriminalität auf dem Gebiet der Schwarzarbeit stattfindet. Und da wollen wir den Fokus jetzt mit diesen Maßnahmen, die uns hier auch dankenswerterweise gegeben werden, erweitern. Es werden verschiedene Prüfungsermittlungs- und Ahndungsprozesse der FKS dadurch auch vereinfacht und letztendlich effizienter gestaltet. Die Aufgabenwahrnehmung soll stärker auf die Nutzung der digitalen Möglichkeiten abgestellt werden. Da brauchen wir auch die Technik dazu. Dazu gleich noch ein paar Worte. Aber insgesamt begrüßen wir diesen Gesetzesentwurf und die Beschäftigten vor Ort. Die machen sich dadurch die Aufgabenwahrnehmung auch deutlich leichter, insbesondere auf dem Gebiet der Digitalisierung. Es ist schon lange nicht mehr so, dass Arbeitszeiten nur noch papiermäßig erfasst werden, sondern digital in Applikationen. Das sind Millionen von Datensätzen, die da ausgewertet werden müssen. Und da möchte ich auch etwas Wasser in den Wein gießen. All das, was jetzt an technischen Fortentwicklungen geplant ist, braucht letztendlich auch eine Investition durch den Haushaltsgesetzgeber. Das heißt, es muss investiert werden in entsprechende technische Ausstattung, in IT-Fachverfahren. Und da bitte ich insofern auch um Verständnis der Erwartungshaltung, dass sofort irgendwelche Schadenssummen nach oben gehen. Das braucht auch entsprechende Schulung. Das braucht einen Stabilitätstest der Systeme, die dort eingesetzt werden, aber insbesondere auch Investitionen in die gesamte Technik. Zum Thema Vermögensabschöpfung, auch da danke für die Frage. Die erfolgreiche Bekämpfung von organisierter Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung setzt natürlich voraus, dass strafrechtliche Gewinne auch tatsächlich abgeschöpft werden können. Sonst macht das Ganze in der Effizienz wenig Sinn. Und wir scheitern in der Praxis an der Vermögensabschöpfung jedoch häufig daran, dass die verantwortlichen kriminellen Geschäftsmodelle ihre Vermögenswerte hinter komplexen Unternehmensstrukturen verschleiern. Das führt dazu, dass die FKS und andere Strafverfolgungsbehörden regelmäßig nur auf das Gesellschaftsvermögen der jeweiligen Beschuldigten zugreifen können, während die tatsächlichen Nutznießer, beispielsweise die Geschäftsführer oder die dahinterstehenden in Verantwortung, mit ihrem Privatvermögen dafür nicht haften. Das ist Abschreckung dahingehend, dass es auch ein bisschen ein Nullsummenspiel ist, wenn man sich betrachtet, dass der geschätzte volkswirtschaftliche Gesamtschaden 300 Milliarden Euro liegt. Davon etwa hinterzogene Steuern und Sozialabgaben gemessen an dieser Größe 70 Milliarden Euro. Die FKS hat im letzten Jahr 766 Millionen Euro an Schadenssummen ermittelt, aber davon 47 Millionen Euro nur abgeschöpft. Das heißt, wir haben hier ein Vollzugsdefizit und da brauchen wir dringend andere gesetzgeberische Kompetenzen. Wir begrüßen daher sehr den Ansatz der sogenannten Beweislastumkehr im Koalitionsvertrag, die auch noch ausgestaltet werden soll, um da letztendlich dann auch das zu vereinnahmen, was wir in Schadenssummen feststellen. Die Täter müssen letztendlich mit ihrem Vermögen, das sie sich durch diese illegalen Tätigkeiten erworben haben, herhalten. Es nutzt nichts, nur Haftstrafen auszusprechen. Das bringt die Täter teilweise in der Clankette noch weiter nach oben. Deswegen wären wir sehr dankbar, nicht in diesem Gesetz, aber vorausschauend auf mögliche andere gesetzgeberische Maßnahmen das Thema Vermögensabschöpfung und auch Durchgriffshaftung stärker anzupacken. Danke.
Danke, Herr Liebe, für die Punktlandung. Und für die Fraktion Die Linke hat Herr Inze das Wort.
Ja, schönen Dank, Herr Vorsitzender. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist Teil des Zolls und übernimmt zugleich Funktionen einer Arbeitsinspektion. Dadurch entsteht ein Zielkonflikt. Die Bekämpfung von Schwarzarbeit ist vor allem fiskalisch motiviert, während Schutz- und Unterstützungsaufgaben gegenüber Betroffenen von Menschenhandel und Arbeitsausbeutung in den Hintergrund treten. Vor diesem Hintergrund möchte ich drei Fragen an Frau Sperling richten. Wie bewerten Sie den Gesetzentwurf im Hinblick auf den Betroffenenschutz, insbesondere vor dem Hintergrund, dass in ausbeutungsgefährdeten Branchen überdurchschnittlich viele migrantische Menschen beschäftigt sind? Und was bedeutet das für den Kampf gegen Schwarzarbeit? Inwiefern sind die derzeitige Struktur und Arbeitsweise der FKS geeignet, um die Rechte und Ansprüche von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wirksam durchzusetzen? Und welche Reformen wären erforderlich, um ihre Effektivität zu erhöhen? Wie bewerten Sie die Herausnahme der Forstwirtschaft aus dem Katalog der besonders für Verstöße im Bereich der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung anfälligen Branchen? Und welche weiteren Branchen sollten Ihrer Meinung nach enthalten sein? Vielen Dank.
Frau Sperling, Sie haben das Wort. Das waren nicht drei, sondern fünf Fragen. Bitte.
Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Fragen. Was macht eigentlich faire Mobilität? Bei faire Mobilität beraten wir EU-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, vor allem aus Osteuropa, arbeitsrechtlich und oft in ihrer Erstsprache. Und am häufigsten kommen die Menschen zu uns, die hier in Deutschland gearbeitet haben, weil sie ihren Lohn gar nicht oder nur teilweise bekommen haben. Und aus unserer täglichen Arbeit wissen wir, dass Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung nur dann wirksam bekämpft werden kann, wenn auch der Schutz der Beschäftigten im Mittelpunkt steht. Denn was wir immer wieder beobachten, ist, wer Betroffene unter Druck setzt oder sogar kriminalisiert, wie es auch der Gesetzentwurf weiter vorsieht, erreicht nicht mehr Kontrolle, sondern eher weniger. Denn die Voraussetzung für die Aufklärung ist Vertrauen. Genau, und wie Sie schon gesagt haben in Ihrer Frage, der Gesetzentwurf legt den Schwerpunkt eher auf fiskalische und ordnungspolitische Interessen. Was aber fehlt, sind Schutzregeln für die Beschäftigten. Und gerade für migrantisch Beschäftigte, die ja häufig in besonders prekären Branchen arbeiten, wie zum Beispiel Bau, Landwirtschaft, Pflege und häusliche Betreuung, Transport, Gastronomie oder auch der Reinigung. Und viele von diesen Ratsuchenden, die wir in der Beratung kennenlernen, die wissen gar nicht, welche Rechte sie überhaupt haben. Und selbst wenn sie es wissen, dann haben sie Angst, diese einzufordern. Und wenn sie sich an die Behörden wenden, dann müssen sie ja tatsächlich auch oft befürchten, selbst als Verdächtige behandelt zu werden. Und darum müssten in dem neuen Gesetzentwurf mindestens folgende drei Punkte umgesetzt werden. Erstens verbindliche Schutzmechanismen für kooperative Personen, also solche, die Aussagen wollen und sich zum Beispiel an die FKS wenden. Und in Fällen von, das gibt es ja leider auch, strafrechtlich relevanten Formen von Arbeitsausbeutung für die Betroffenen, zum Beispiel das Non-Punishment-Prinzip, das auch in anderen Ländern wie zum Beispiel Belgien und den Niederlanden, die machen das vor, besser umgesetzt wird. Denn unseres Erachtens ist es so, dass wer von Ausbeutung betroffen ist, der darf nicht auch noch Sanktionen befürchten, wenn er diese Missstände meldet. Zweiter Punkt, Beschäftigte müssten auch in geeigneter Form über das Verfahren und ihre Rechte informiert werden. Weil aktuell ist es ja so, wenn jetzt ein Verfahren zum Beispiel abgeschlossen ist und kommt heraus, dass der Mindestlohn unterschritten wurde, dann ist es so, dass die Beschäftigten davon gar keine Ahnung oft haben. Die wissen gar nicht, dass das der Fall ist. Da gibt es zum Beispiel in Österreich die elektronische Meldung, dass nach Abschluss des Verfahrens die Personen, also die Beschäftigten, zumindest informiert werden und dann ihre Rechte einfordern können. Und drittens sollten auch Behörden verpflichtet sein, Betroffene an spezialisierte Beratungsstellen, wie zum Beispiel Faire Mobilität oder ähnliche, zu verweisen und auch auf Augenhöhe mit diesen zusammenzuarbeiten. Genau, dann gab es noch die Frage zur Struktur der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Genau, es gibt halt im Prinzip diesen sehr starken Zielkonflikt, weil die Behörde einerseits Menschen schützen soll. Ja, es ging auch immer um gerechte Bezahlung und nicht zu Kosten der Beschäftigten, auch nicht auf den Schultern der Beschäftigten. Aber eine Behörde, die gleichzeitig schützt, aber auch gleichzeitig ermittelt, da genau, merkt man einfach den Konflikt. Und daher braucht es, wie auch der DGB in seiner Stellungnahme gefordert hat oder auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme, eigentlich eine klare Trennung von Schutz- und Ermittlungsaufgaben. Und im Prinzip müsste es, also das ist natürlich eine sehr große Reform, aber eine Neuaufstellung geben, damit auch diese Schutzaufgaben überhaupt erfüllt werden könnten. Und dann hatten Sie noch die Frage gestellt, genau zu den Branchen. Genau, zum Beispiel die Forstwirtschaft ist ja rausgenommen und die Landwirtschaft ist wieder nicht drin und das ist unseres Erachtens ein Fehler. Die Landwirtschaft ist auch eine der Schwerpunktbranchen von faire Mobilität und da sehen wir regelmäßig Verstöße. Ich würde ja auch nochmal verweisen auf die Stellungnahme der IGBRU, die das auch bestätigt. Und genau, wenn wir Schwarzarbeit wirklich bekämpfen wollen, dann müssen wir auf jeden Fall den Schutz der Menschen in den Mittelpunkt stellen, die sie erleben und nicht die Bestrafung.
Vielen Dank, Frau Sperling. Ich komme dann zum nächsten Redner und das ist für die AfD Kollege Gottschalk. Bitte, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, meine nächste Frage oder Fragen richten sich an Herrn Liebel als Vertreter der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft. Sie haben die institutionalisierte digitale Risikoanalyse also als Quantensprung ein bisschen dargestellt. In Ihrer SN ist aber, also Stellungnahme beispielsweise, zu entnehmen, dass noch nicht ganz klar ist, wer den risikobasierten Ansatz, da beiße ich mich so ein bisschen fest, weil ich das als große Gefahr sehe, dass auch das hier alles scheitert. Gut gemeint ist eben nicht gut gemacht. Hinsichtlich der des Gesetzesvollzugs durch die Flächenbürgen genau vorgibt, wer ist eigentlich zuständig, was soll in den Katalog aufgenommen werden. Auch hier die FIU lässt grüßen. Und auch ist unklar, was in Bezug auf die Risikoanalyse mit der Vielzahl von anonymen Hinweisen passiert, die den FKS-Dienststellen zugeleitet wird. Und da bin ich einigermaßen verwundert. Wir haben es bei Wirecard mit der BaFin gehabt, dass selbst dort die anonymen Hinweisgeber ins Nirvana gelaufen sind. Wir haben es bei der FIO mit den gleichen Schwierigkeiten, wo ich mich eigentlich manchmal frage, lernt irgendeine Regierung eigentlich, weil es immer die gleichen Schemata sind, die man in den Behörden oder in den einzelnen Stellen als Fehler sieht. Gerade hier also das Tippgeberverfahren. Frau Beck wird sich da, glaube ich, auch noch daran erinnern, dass wir das sehr kritisiert haben. Also deswegen meine Frage, inwieweit wurden Sie oder andere Praktiker des Zolls oder der Gewerkschaften überhaupt hier mit einbezogen? Sind es eben nur die Investitionen, was Sie eben gesagt haben, die schwierig sind? Und was würden Sie persönlich vorschlagen, weil Sie haben es ja hier kritisiert in Ihrer Stellungnahme, um nicht den gleichen Schiffbruch wie bei der FIU zu erleiden?
Herr Liebel, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank für das Wort und auch die Frage. Grundsätzlich ist es so, dass wir diesen risikobasierten Ansatz bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit schon seit ungefähr 10 Jahren stärker in den Fokus genommen haben und stetig auch fortentwickelt haben. Dazu braucht es aber dringend digitalisierte Unterstützung, dass wir die ganzen Informationen, die vor Ort in den Hauptzollämtern aus den Ermittlungseinheiten der FKS gesammelt werden, dann auch letztendlich zusammengetragen werden und dort in regelmäßigen Abständen dann auch die Risikoparameter sozusagen nachgeschärft werden, was gegebenenfalls auch Bestandteil dahingehend sein kann, wie man den Branchenkatalog nach § 2a Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz entsprechend ausweitet oder möglicherweise durch andere Erkenntnisse auch reduziert. Insofern ist es ganz wichtig, dass es eine Einheit gibt, die diese Datenanalysesysteme, diese operativen Informationssysteme auch federführend pflegt, möglicherweise sich auch die grundlegenden Ansätze in einer Verordnungsermächtigung über dieses Gesetz aus uns selber ein bisschen aus der praktischen Erfahrung heraus mit konkretisieren kann. Und da sehen wir die Generalzolldirektion als die Rechts- und Fachaufsichtsbehörde über die Schwarzarbeitsbekämpfung oder die Finanzkontrolle Schwarzarbeit als diejenige Behörde, die hier in Betracht kommt. Das war letztendlich der Hinweis aus unserer Stellungnahme auch heraus. Es ist sehr zu begrüßen im Übrigen, dass man den risikobasierten Ansatz auch insofern nachgeschärft hat, dass man eine über Jahre praktizierte Arbeitgeberprüfquote, die vorgegeben worden ist, das heißt, die FKS musste jährlich etwa 56.000 Arbeitgeber prüfen, ohne jeglichen Verdacht. Das waren die Spontanprüfungen und die haben uns sehr, sehr schwer davon abgehalten, uns auf die eigentlichen Fälle, Vorgänge mit Qualität zu stützen. Und insofern ist das auch ein Ansatz der risikobasierten Vorgehensweise, weg von der planstellenmäßigen Vorgabe oder der planwirtschaftlichen Vorgabe, mehr zu mehr Handlungsfreiheit für die Behörden vor Ort. Denn dort ist die Expertise und da kann man auch letztendlich lokale risikoorientierte Ansätze entwickeln und diese dann für die gesamte Zollverwaltung durch die GZD weiter fortschreiben. Das Thema dahingehend technische Unterstützung, solche Systeme müssen gepflegt werden, sie müssen weiterentwickelt werden, die Datengrenze müssen angepasst werden und da geht es uns dann tatsächlich um die Investitionen für die IT. Vielen Dank.
Herr Gottschalk.
Kurze Nachfrage, wie beurteilen Sie, was Frau Voss gesagt hat mit den 114 Stellen, denn es ist ja an dieser Stelle, was die Besetzungskandidaten angeht, höherwertige Stellen. Sie sprachen von vielen Absolventen. Also sind Sie der Meinung, dass diese Stellen sowohl quantitativ die 114 als auch qualitativ adäquat zu besetzen sind? Und wo sollen Ihrer Ansicht nach die Kandidaten herkommen?
Herr Liebe, ganz schnell.
Dankeschön. Auch hier gilt der Grundsatz Qualität vor Quantität. Wir würden uns sehr freuen darüber, dass man auch höherwertige Planstellen schafft. Die Komplexität der Aufgabenwahrnehmung der FKS ist deutlich schwieriger geworden. Wir sind vergleichbar Kriminalbehörde, Polizeibehörde im Ermittlungsbereich und da braucht es höherwertige Planstellen.
Dankeschön. Das Wort geht an die Unionsfraktion. Die Kollegin Karliczek ist wieder an der Reihe.
Bitte ja, herzlichen schön. Dank. Ich würde gerne die nächste Frage ans Zentralverband des Deutschen Handwerks an Frau Schwer stellen. Das eine ist ja, dass die Risikogruppen ausgeweitet werden sollen auf Nagelstudios und Barbershops. Und über den risikoorientierten Ansatz der Zollbehörden haben wir jetzt auch schon einiges gehört. Die beiden Punkte würde ich gerne von Ihnen noch mal hören, wie Sie die beurteilen. Aber ich finde einen spannenden Punkt auch die Aufnahme der Handwerkskammer als Zusammenarbeitsbehörden. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen länger ausführen als in Ihrer Stellungnahme. Das wäre für mich ein spannender Punkt.
Vielen Dank. Frau Schwer, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, also wir sehen, dass, also ich fange mal so an, also dass wir fordern, dass die Schwarzarbeitsbekämpfung effektiv durchgeführt wird. Und gerade da besteht eine Besonderheit bei uns in den personalintensiven Handwerken, dass auch dort Prüfungen stattfinden. Und nicht nur sozusagen man sich auf den risikobasierten Ansatz tatsächlich nur beschränkt. Dazu komme ich gleich noch. Die Frage, wie stehen wir zur Reinnahme des Friseur- und Kosmetikgewerbes? Das ist eine Forderung, die wir in Zusammenhang oder mit dem Einvernehmen mit dem Zentralverband des deutschen Friseurgewerbes eingeführt haben und auch unterstützen. Weil gerade die konsequente Prüfung des Friseur- und Kosmetikgewerbes ist aufgrund der Strukturveränderungen in diesen Bereichen dringend erforderlich. Wir haben die Problematik, dass gerade in diesen Bereichen, gerade im Friseurhandwerk, zahlreiche Barbershops, ich nenne sie jetzt einfach mal beim Wort, sich etabliert haben in den letzten Jahren, die sich nicht ausschließlich auf die Bartpflege und die Bartkorrektur konzentrieren, sondern wie viele andere Friseurbetriebe auch Männerhaarschnitte durchführen, Damenhaarschnitte durchführen und damit zu 100% das Friseurhandwerk, also die Voraussetzung des Friseurhandwerks erfüllen und damit auch die Konsequenzen sozusagen als Vollhandwerk zu tragen haben, sei es die Eintragung, sei es die Zulassung in die Handwerksrolle, die Ausübungsberechtigung und so weiter. Da sind dann entsprechend andere Maßstäbe anzuführen. Und diese Dienstleistungen, die zum Kernbereich des Friseurhandwerkes gehören, wären, so ist bei uns der Eindruck und auch beim Zentralverband des Friseurhandwerkes, wären zu Preisen angeboten, wo man leicht auf die Idee kommen kann, dass dort keine ordnungsgemäße Abführung von Sozial- und Steuerabgaben erfolgt und die dort beschäftigten Personen nicht ordnungsgemäß der Sozialversicherung gemeldet werden. Oftmals hören wir auch von den Handwerkskammern, dass das Thema Betriebsleiterstellung nicht immer ja, so ist, wie man es von der Handwerksseite aus, also handwerksrechtliche, tatsächlich für erforderlich hält. Es muss ein Betriebsleiter gestellt werden, es müssen Veränderungen der Betriebsleiterstellung müssen angezeigt werden. Oftmals passiert das nicht, auch nicht in dem ordnungsgemäßen Rahmen. Es gibt Anfragen teilweise, dass etablierte Betriebe Personal, also Betriebsleiterstellungen in solchen Einheiten übernehmen sollen für geringes Entgelt. Da kann man sich vorstellen, dass das nicht unsere Vorstellung ist, wie ein Betrieb geführt wird über eine Betriebsleiterstellung, die dann sozusagen nur stellvertretend wahrgenommen wird und der Betriebsleiter im Betrieb nicht anwesend ist. Wir hoffen durch eine Ausweispflicht in den Betrieben tatsächlich auch die Identität der Personen stärker und schneller feststellen zu können. Zum risikobasierten Ansatz ganz schnell noch. Uns ist es ein Anliegen, dass man sich nicht nur auf die Themen Schadenssumme fokussiert bei der Fragestellung, wann wird geprüft und wann wird nicht geprüft. Und vor dem Hintergrund, dass wir viele kleinbetriebliche Strukturen haben, in denen tatsächlich auch Schwarzarbeit stattfinden kann. Und es kann nicht sein, dass diese schwarzen Schafe in den jeweiligen Branchen unbedacht und unbeobachtet ihre Tätigkeit fortsetzen können, ohne dass sie einer Risikowahrscheinlichkeit einer Prüfung unterfallen. Also auch hier muss man hingucken, die Steine aufnehmen und schauen, was passiert da. Diese Bereiche dürfen nicht unbeobachtet bleiben. Zum Wohle sozusagen der ordnungsgemäß und rechtmäßig arbeitenden Betriebe.
Vielen Dank, Frau Speer. Ich gebe das Wort weiter an die SPD-Fraktion. Die Kollegin Heilenstadt hat das Wort.
Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie der Einladung zur Anhörung Folge geleistet haben und auch schon teilweise ja auch schriftliche Stellungnahmen abgegeben haben. Das hilft uns dann auch in diesem wichtigen Themenfeld der Bekämpfung von Schwarzarbeit sehr weiter, weil es uns ja darum geht, hier auch stärker das Thema Gerechtigkeit in den Fokus zu nehmen. Und da wollen wir Sie auch gerne bei unterstützen, um eben auch Wettbewerbsbedingungen herzustellen, die, denke ich mal, für alle gleich sind, zumindest auch für die, die sich daran halten, an die gesamten Rahmenbedingungen. Meine Fragen möchte ich gerne an Frau Voss von der Leitung der FKS richten. Sie bekommen ja sozusagen erweiterte Befugnisse mit dem Gesetzentwurf und die Zusammenarbeit mit Polizei und anderen Behörden soll ja gestärkt werden. Ist das für Sie richtig und würden Sie sagen, das ist in Ordnung oder da muss vielleicht sogar noch mehr kommen? Und Sie können das gerne auch mit einem kleinen Bericht aus der Praxis verknüpfen.
Frau Voss, da sind wir gespannt.
Ich probiere das mal. Ich komme gerade, das ist tatsächlich zufällig, von der Prüfmaßnahme beim Hauptzollamt Potsdam und bin auch tatsächlich gebeten worden, nachdem man rausgefunden hat, dass ich heute als Sachverständige hier da sein darf, nochmal ganz ausdrücklich auf die Praxistauglichkeit und den Mehrwert des Gesetzes hinzuweisen, was ich hiermit tue, ohne mich instrumentalisieren zu lassen. Aber es ist mir wirklich ein Anliegen, nochmal zu betonen, dass es tatsächlich ein Gesetz, und Sie sprechen einen Punkt an, Frau Heiligenstadt, der genau in diese Richtung geht, nämlich die Praxistauglichkeit und den Mehrwert für die tägliche Arbeit. Der polizeiliche Informationsverbund, an dem wir dann auf Basis des Gesetzes als FKS auch teilnehmen dürfen, ist für uns die Grundvoraussetzung, um tatsächlich auch mitwirken können beim Kampf gegen organisierte Kriminalität insbesondere. Nicht nur, aber insbesondere. Um das zu verstehen, vielleicht noch mal einen Blick auf die aktuelle Situation. Wie ist es jetzt? Wie funktioniert jetzt derzeit der Datenaustausch mit den Polizeibehörden im Einzelfall? Im Einzelfall, wenn wir Kooperationen haben, im Einzelfall, wenn wir über unsere Sprechfunkzentralen, über unser Lagezentrum polizeiliche Daten in Inpol, um das Beispiel zu nennen, dann abfragen, im Einzelfall auch über Ermittlungsgruppen, aber eben nicht systematisch. Und genau dieser Zustand, der wird über die Teilnahme am polizeilichen Informationsverbund aufgehoben, wird aufgelöst. Wir werden auf Augenhöhe als Finanzkontrolle Schwarzarbeit mit den polizeilichen Arbeitsbehörden zusammenarbeiten und werden damit auch die Daten austauschen können, um tatsächlich auch diese Schlagkraft, die wir brauchen im Kampf, insbesondere gegen organisierte Kriminalität. Die Täterstrukturen werden immer systematischer, immer struktureller im wahrsten Sinne des Wortes. Und da gehört es, dass man zusammenlegt und die Daten eben nicht nur im Einzelfall, sondern wirklich systematisch die abrufen kann, zugreifen kann und mithin eine Grundvoraussetzung, um hier wirksam tätig zu werden. Also um Ihre Frage zu beantworten, ein ganz großer Mehrwert, auch der Paragraph 9, Straftatbestand, Scheinrechnungserstellung, um es noch ganz kurz zu machen, auch die TKÜ-Möglichkeiten im 100a StPO, das sind ja alles Auswirkungen, die letztlich aus dem Gesetz hervorgehen. Das ist für uns in der Praxis ein wirklicher Mehrwert, um unseren Auftrag erfüllen zu können.
Vielen Dank, Frau Voss. Frau Kollegin Heigenstedt, bitte.
Ja, ich schaue noch auf die Uhr. Mit der Einrichtung der Zentralstelle innerhalb der Generalzolldirektion wird ja die Koordination und die Auswertung der Schwarzarbeitsbekämpfung gebündelt. Sie haben ja auch darauf hingewiesen. Können Sie vielleicht noch mal konkrete Beispiele nennen, wo die Effizienz der Prüfung dann vor Ort und die Ermittlungen vor Ort auch erleichtert werden, damit wir uns auch das ein oder andere noch mal vorstellen können konkret?
Frau Voss, bitteschön.
Vielen Dank. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Im Prinzip wird das, was wir derzeit als Generalzolldirektion tun, im Rahmen der Rechts- und Fachaufsicht Branchenbeobachtung betreiben, Informationen zusammenführen, zusammen und bündeln, jetzt auf systematische Füße gestellt mit dem zentralen Risikomanagement. Da sind diese Elemente tatsächlich enthalten. Da ist die Branchenbetrachtung mit drin, da ist die operative Datenanalyse mit drin, die dann entsprechend auch auswirft, was man vor Ort verwenden kann. Um es ganz platt zu sagen, es muss nicht 41 Mal mehr das Rad erfunden werden, sondern tatsächlich an einer Stelle geknubbelt Informationen so aufbereitet werden, dass dann alle profitieren und dass man damit vor allen Dingen auch Ressourcen steuern kann. Das greift so ein bisschen die Frage auch auf, wie stellen wir uns da für die Zukunft auf? Einerseits Ressourcen steuern, aber natürlich auch die Schlagkraft Richtung Branchen erhöhen, die der besonderen Betrachtung bedürfen.
Dankeschön. Für die AfD-Fraktion hat jetzt Herr Kollege Gottschalk das Wort. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Stumpf vom Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Sie sehen die Wurzeln der Schwarzarbeit, im Übrigen ebenso wie ich oder meine Fraktion, in der weltweit konkurrenzlosen Belastung der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber durch Steuern und Abgaben in Deutschland. Spätestens ab dem 01.01.2026 werden die Nettolöhne trotz aller Versprechungen weiter sinken und die Lohnnebenkosten aufgrund der Erhöhung der Beitragsvermessungsgrenze weiter steigen. Ich rede gar nicht von den Kosten, die wahrscheinlich in der Krankenversicherung auf uns zukommen werden. Nun ist diese Regierung ja angetreten, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu steigern und Bürokratie abzubauen. Jetzt ist meine erste Frage, was fällt Ihnen als Arbeitgeberverband dazu ein, vor allem auch dazu, dass durch die Umsetzung wiederum des Gesetzes die Unternehmen zusätzlich finanziell als auch organisatorisch belastet werden? Man könnte es auch Bürokratie nennen. Und gibt es Ihrerseits schon Schätzungen dazu, was das die Arbeitgeber in Deutschland kosten wird?
Vielen Dank, Herr Stumpf. Sie haben das Wort.
Das Thema Bürokratie habe ich ja vorher schon beim Wortbeitrag für die CDU angesprochen. Also es sind letztes Jahr 70 Milliarden Euro an Bürokratie für die deutsche Wirtschaft angefallen. Das ist schlussendlich Geld, was man besser investieren könnte. Im Gesetzentwurf schlussendlich ist ein Betrag von ungefähr 800.000 Euro genannt, den die Wirtschaft dadurch quasi als Mehrbelastung hat. Aus meiner Sicht ist der Betrag relativ niedrig angesetzt, gerade wenn man als Vergleichsbeispiel Haushaltskosten sieht, die das Gesetz laut Gesetzesbegründung in den ersten 4 Jahren aufwerfen wird, was knapp mit 500 Millionen Euro angegeben ist. Und selbst wenn, man darf ja auch nicht vergessen, bei jedem neuen Gesetz versuchen die Unternehmen sich absolut compliant zu verhalten und natürlich nicht die geringsten Kosten nur zu nutzen. Und im Endeffekt wird einfach wieder, wie bei jedem Gesetzgebungsverfahren, wo irgendwo das Arbeitsrecht betroffen ist, sehr viele Kosten durch Rechtsanwälte und andere Dienstleister in Anspruch genommen werden.
Vielen Dank, Kollege Gottschalk. Sie haben das Wort.
Vielen Dank. kann man ja auch mal sagen, ich hatte das ja eben eingangs erwähnt, überall da, wo das Delta besonders groß ist, nehmen wir Zigarettenschmuggeln, nehmen wir andere Dinge, blüht eben auch immer eine Art von Schwarzmarkt. Und letztlich ist ja Schwarzarbeit nichts anderes als ein Schwarzmarkt. Welche Vorschläge würden Sie konkret an dieser Stelle an die Regierung adressieren wollen, um tatsächlich effektiv und sehr effizient Schwarzarbeit entsprechend in Deutschland zu reduzieren, zu bekämpfen und letztlich damit auch dazu beizutragen, dass die weißen Schafe, das ist jetzt kein struktureller Rassismus, entsprechend tatsächlich dann auch wieder fair im Wettbewerb behandelt werden?
Herr Stump, Sie haben noch mal die Möglichkeit. Bitte schön.
Ich glaube, die Frage kann ich nur bedingt beantworten. Also schlussendlich, was wir auch in unserer Stellungnahme ja schon geschrieben haben, also um Schwarzarbeit effektiv zu bekämpfen, bedarf es unter normalen Bedingungen einfach Reformen bei Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Nur was man natürlich auch nicht vergessen darf, wer betrügen möchte, wird auch mit hoher Wahrscheinlichkeit bei bedeutend geringeren Steuersätzen und bei bedeutend geringen Sozialversicherungsbeiträgen weiterhin betrügen. Was ich vorher gesagt habe, was mir persönlich bei diesem Gesetzentwurf noch sehr wichtig ist und was auch ein Punkt bezüglich der Bürokratie ist, dass man einfach das Nachweisgesetz anpackt, dass man hier wiederum allen Branchen die Möglichkeit gibt, die Nachweise digital zu erbringen. Das wäre aus meiner Sicht der wichtigste Punkt, der hier aus arbeitsrechtlicher Sicht berücksichtigt werden sollte.
Dankeschön. Herr Gottschalk, Sie hätten noch Zeit.
Ja, dann würde ich noch.
Einen Moment noch als Hinweis, Herr Kollege Gottschalk, wir halten mal die Uhr an. Immer erst reden, wenn rot, wenn das Mikro leuchtet, damit die Kamera sich umstellt, damit wir vollumfänglich natürlich für die Mediathek die Beiträge der Kolleginnen und Kollegen auch erfassen können. Das ist nochmal ein Hinweis an alle, aber Sie haben das Wort und
vielen
die Zeit
Dank,
wird Ihnen gut geschrieben.
Die Weitsicht, weil ich meine Lesebrille auf habe. Insoweit danke für den Hinweis. Meine Frage würde nochmal, ich habe Frau Voss ja da eben sehr aufmerksam nochmal zugehört an der Stelle. Sie hatten das jetzt selbst in den Mund genommen. Sie erwarten in der erweiterten Befugnis zur der TK-Überwachung, Telekommunikationsüberwachung, eine effektive Strafverfolgung. Dies wird erst möglich durch die Aufnahme, das fand ich ganz interessant, des Tatbestandes Ausstellen und Entgegennehmen von Schein- und Abdeckungsrechnungen in dem Katalog der schweren, wohlgemerkt, Straftaten nach § 100a StPO. Eine Hochstufung also von einer Ordnungswidrigkeit zu einer schweren Straftat. Wie bewerten Sie die Verhältnismäßigkeit bei diesem massiven Eingriff in die Grundrechte?
Frau Voss.
Vielen Dank. Ich habe ja gerade schon insgesamt Stellung genommen zu der Frage, wie ich die gesetzlichen Änderungen bewerte. Deswegen glaube ich, muss ich da gar nicht viel dazu sagen.
Das ist Ihre Entscheidung. Damit ist der Slot beendet und ich komme damit zur Unionsfraktion und die Kollegin Karliczek hat wieder das Wort nach meiner Meldung.
Ja, herzlichen Dank, ist richtig. Ich würde gern den Deutschen Fleischerverband, Herrn Dormann, fragen in dieser Runde. Und zwar wird das Fleischerhandwerk rausgenommen, aber Sie sagen, es muss eine ordentliche Abgrenzung stattfinden. Ob Sie das vielleicht auch noch mal ein bisschen erläutern können und ob Sie vielleicht uns auch noch mal beschreiben, was das für Ihre Branche dann an Erleichterungen bedeutet, wie sich das dann praktisch auch zeigt in den jeweiligen Unternehmen.
Vielen Dank. Herr Dormann, Sie haben das Wort.
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Frau Karliczek, auch vielen Dank für die Frage. Abgrenzung insofern, es gab wenig sachliche Argumente damals, warum wir überhaupt damit reingekommen sind als Fleischerhandwerk, weil wir uns gegenüber der Industrie ganz anders darstellen. Fleischerhandwerk, 10.000 Betriebe in der Republik heute noch, ist klassischerweise so aufgestellt, ich gebe das am besten mal anhand meines Betriebes als Beispiel, dass ich etwas über 70 Mitarbeiter beschäftigt habe, aber rein produktionstechnisch 6 Mitarbeiter habe, die Fleischerhandwerk ausüben. Und das ist natürlich ein ganz krasser Gegensatz zur Industrie, wo mehrere hundert und noch mehr Menschen eben auch nur dann, ich sag mal, da am Arbeiten sind und Produkte herstellen. Das ist also erstmal der grundsätzliche Unterschied. Man kann da eher zum Beispiel das Bäckerhandwerk mit herannehmen, die zum Beispiel in diesem Gesetz ja gar nicht vorhanden sind, was auch in Ordnung ist. Ebenso ist das Fleischerhandwerk auch aufgestellt. Verkaufsstellen, Produktion, aber eben im Verhältnis zur Mitarbeiterzahl nur eine ganz, ganz kleine Größe. Der zweite Teil der Frage war, wenn Sie mir den noch einmal kurz.
wie sich das praktisch darstellt, wenn Sie jetzt da rausgenommen werden, was Sie dann weniger an Bürokratie haben.
Gut, also erstmal Bürokratieabbau in jeder Hinsicht, auch wenn es nur wenig ist, ist wahnsinnig wertvoll, weil über Bürokratielasten, glaube ich, brauchen wir nicht so ausführlich sprechen, wissen wir, dass alle Branchen nur noch ächzen und schwer auf den Schultern beladen sind. Die Sofortmeldepflicht wäre welch, das wäre in Ordnung. Und was in jedem Fall auch wichtig ist, man hat einfachere Meldemöglichkeiten dann nachher im täglichen Leben. Und man muss auch ganz klar sagen, dass ich sag mal, diese Dokumentation an Aufzeichnungen, die füllen schon die ein oder andere Stunde im Büro. Die werden dann etwas entspannter, etwas einfacher und insofern ein großer Vorteil für unsere handwerklichen Betriebe.
Herzlichen Dank. Ich würde noch mal den zweiten Teil an Frau Schwer geben. Und zwar das eine ist, dass Sie ja vorschlagen, dass die Handwerkskammern als Behörde für die Zusammenarbeit in das Schwarzarbeitsgesetz aufgenommen werden. Und das ist das eine. Und das zweite, warum kann man nicht zum Beispiel jetzt bei den Barbershops eben auch sagen, dass es reicht, wenn an dieser Stelle sich die kommunalen Ordnungsbehörden damit intensiver beschäftigen? Warum muss das der Zoll tun? Weil Sie auf der anderen Seite auch sagen, die kommunalen Ordnungsbehörden sollen an dieser Stelle gestärkt werden. Vielleicht sagen Sie dazu was.
Frau Schwer, Sie bekommen das Wort. Bitte.
Ja, vielen Dank. Zum Thema Handwerkskammern und die Frage, inwiefern Sie als Zusammenarbeitsbehörden im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz aufgenommen werden sollen, vertreten wir die Ansicht, dass die Institutionen, also die zuständigen Institutionen, einen stärkeren Datenaustausch tatsächlich benötigen, um ihre Aufgaben durchzuführen und in die Lage versetzt zu werden, Tatmuster zu identifizieren und auch die Verfolgungskapazitäten möglichst effektiv einzusetzen. Zu diesem Aspekt können aus unserer Sicht die Handwerkskammern erheblich zu beitragen, stoßen dabei aber immer wieder auf rechtliche Grenzen, vor allen Dingen was das Thema Datenschutz anbelangt. Bis dato sind, das haben Sie ja gesagt, die Handwerkskammer nicht auf der Liste der Schwarzarbeitsbekämpfungsbranchen. Und wichtig ist das vor allen Dingen, wenn es um die Frage geht, Daten zu erheben bei sogenannten Scheinbetriebsleiterverträgen. Die Handwerkskammern können vor Ort nicht prüfen, das können nur die Ordnungsbehörden. Und die Ordnungsbehörden haben halt die Möglichkeiten, dort vor Ort mal die Steine hochzuheben. Das können die Handwerkskammern in der Konsequenz nicht. Und alles, was das Führen der Handwerksrolle anbelangt und die Prüfung der Eintragung, der Eintragungsvoraussetzung, wäre es schon schön, wenn man das sozusagen als Zusammenarbeitsbehörde leisten könnte. Wir haben da einen Formulierungsvorschlag gemacht. Und insofern könnte man auch damit einen Austausch mit der Rentenversicherung Bund erzielen und auch diese Anstellungsverhältnisse in der Veränderung besser nachverfolgen. Zum Thema.
Ja, danke, Frau Schwer. Ich komme damit zu Bündnis 90 Die Grünen und Herr Lux ist der nächste Fragesteller. Bitte schön, Herr Kollege.
Ja, vielen Dank. Wenn ich darf, Herr Dormann, dann schließe ich an Ihre Äußerung an. Ich bin sehr dankbar für die Arbeit des Deutschen Fleischerverbandes auch und gerade gegenüber Teilen der Industrie, die sich im Gegensatz zu den kleinen und ordentlichen Betrieben manchmal unanständig verhalten. In Interviews mit dem Zoll wurde laut der Evaluation des Gesetzes zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten berichtet, dass kleinere Industrieunternehmen versucht haben, sich als Handwerksbetriebe zu deklarieren, um von den Ausnahmen zu profitieren dort. Sie haben teilweise sogar dafür Meisterbriefe gefälscht. Wie bewerten Sie das, dass es Industrieunternehmen gibt, die so vorgehen, und was fordern Sie deswegen?
Herr Dormann, Sie haben das Wort.
Das ist eine schwierige Frage, was ich da fordere. Also grundsätzlich ist immer da, das hat Herr Sturm eben auch schon gesagt, wo kriminelle Energie vorhanden ist, ist kriminelle Energie vorhanden. Und da muss auch rigoros eingegriffen werden, weil das natürlich, ich sag mal, an der Basis nachher zur verfälschten Gleichheit führt. Da wird mit zweierlei Maß gemessen. Das kann nicht angehen. Es muss in absehbarer Zeit irgendwann mal klar geregelt werden, was ist Handwerk, wobei das braucht gar nicht klar geregelt werden, das steht fest. Aber dann auch wiederum ganz klar gesagt werden, das ist Industrie. Und das ist wieder eine Aufgabe, da müssen Behörden kontrollieren. Ich habe da jetzt keinen Patentvorschlag, wo ich sagen kann, nur so kann es gemacht werden. Aber es ist wirklich sehr verwerflich, wenn auf der einen Seite in der Industrie immer wieder Anlass gegeben wird, dass eben der Grund oder der Verdacht geäußert werden kann, dass da schwarz gearbeitet wird und man dann versucht, über den Deckmantel des Handwerks, was ganz anders ist, was ganz anders strukturiert ist, wiederum sich in irgendeiner Form freizukaufen. Das ist meines Erachtens nachher dann aber auch eine Aufgabe der Handwerkskammern, weil die haben zu entscheiden, wer Handwerk ist und wer nicht und wer sich in die Handwerksrolle eintragen kann, sowas genau und auch vernünftig zu prüfen.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kulli-Lux, Sie haben das Wort.
Wenn ich darf, richtig in meiner übrigen Redezeit eine Frage an Frau Voss, also an die quasi behördliche Ebene. Die Bundesregierung geht ja in ihrem Gesetzesentwurf selbst sogar davon aus, dass Fleischkonzerne die Ausnahmeregelung durch die Handwerksrolle nutzen könnten und schreibt, bei der Einführung des Arbeitsschutzkontrollgesetzes hat sich gezeigt, dass die Fleischindustrie große Anstrengungen unternimmt, um sich aus dem Anwendungsbereich rauszudefinieren. Teilen Sie diese Ansicht der Bundesregierung? Und falls nicht, wie begründen Sie die Annahme, dass die Fleischwirtschaft und die Industrie im Jahr 2026 plötzlich ihr Verhalten ändert?
Vielen Dank, Herr Kollege. Frau Voss, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Vielleicht fange ich noch mal andersrum an und ganz kurz zu dem Paragraphen 2a, über den reden wir ja, des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes und den Sinn und Zweck desselben, nämlich die Tatsache, dass wir hier eigentlich risikoorientiert was mit reinpacken, um uns die Prüfungen letztlich so einfach wie möglich zu machen und am Ende des Tages hier eigentlich weniger Aufwand produzieren als tatsächlich in mehr Aufwand. Das ist im ersten Aufschlag weniger durch die verschiedenen, weniger realisiert durch die verschiedenen Mitführungspflichten, aber am Ende des Tages ist genau das das Ziel und vor dem Hintergrund ist der auch immer so ein bisschen missverstanden, dieser 2a. Und ganz konkret zu Ihrer Frage, anknüpfen an das so einfach wie möglich. Für mich ist es immer aus der Praxis raus und unabhängig davon, was dann Auffassung der Bundesregierung ist, die natürlich für mich Maßgabe ist letztlich, aber für mich aus der Praxis raus ist es einfach wichtig, dass die Regelungen in dem Paragraphen 2a so klar und einfach wie möglich sind, damit wir nämlich mit diesen klaren und einfachen Regelungen in der Praxis auch tatsächlich den Mehrwert erzielen können, den ich gerade formuliert hatte, nämlich einfach zu prüfen. Und je mehr wir uns in Definitionen begeben, umso mehr verhakeln wir uns und so mehr fordern wir dann letztlich auch wiederum im zweiten Anlauf von den Prüfenden, von meinen Beschäftigten in der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und der Mehrwert des Paragraphen 2a verpufft dann an der Stelle.
Vielen Dank. Ich würde dann Herrn Kollegen Vogel von der SPD-Fraktion das Wort erteilen.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Sommer, noch mal eine Frage mit der Bitte um Hinweise aus dem Blickwinkel der Bundesagentur für Arbeit. Und zwar geht es um den Austausch von Daten. Ein Ziel des Gesetzes ist ja, dass vollständiger Datenaustausch zwischen Sozial-, Finanz- und Sicherheitsbehörden ermöglicht wird. Und das bietet natürlich viele, viele Chancen. Und auf dem Papier hört sich das auch immer sehr, sehr gut an. Und wir versprechen uns davon natürlich immer sehr, sehr positive Auswirkungen. Sehen Sie das ähnlich? Welche Chancen stecken da drin? Aber steckt möglicherweise auch wie immer der Teufel im Detail? Welche Risiken sehen Sie dabei? Welche Herausforderungen? Ist das Ganze alltagstauglich und praktikabel?
Frau Sommer, Sie haben das Wort.
Dankeschön. Ja, das ist immer so eine Frage, die sich gerne mit das kommt drauf an, beantworten lässt. Also wichtig natürlich ist die Praktikabilität und das ist immer dann der Fall oder am einfachsten, wenn ich Dinge automatisiert machen kann, weil dann treffe ich die Entscheidung einmal, dann habe ich einmal abgeklärt, ist es rechtlich möglich, ist es datenschutzrechtlich möglich und was ist der Datenkranz, also die einzelnen Teile, die unbedingt übermittelt werden müssen. Problematisch wird es. Was heißt problematisch? Aufwendiger für die Kolleginnen und Kollegen in den Dienststellen ist es immer dann im Einzelfall. Aber da werde ich gerade bei der Aufklärung dann nicht drum herum kommen, wenn ich beispielsweise Aktenbestandteile übermitteln muss. Und da habe ich natürlich dann immer die Unsicherheit, darf ich das, was muss ich mit rausgeben, was gehört dazu, was gehört da nicht dazu. Gerade beim Bürgergeld kann man sich vorstellen, befindet sich in so einer Akte das halbe Leben. Das gehört dann nicht unbedingt zu demjenigen, den ich da irgendwie bei Schwarzarbeit aufgegriffen habe. Und vor dem Hintergrund ist es immer sehr günstig, wenn man sich im Vorfeld geeinigt hat, um welche Daten geht es. Und ich hatte vorhin auch erläutert, dass wir beispielsweise diesen direkten Abgriff ermöglichen auf einen kleinen Datenkranz, um festzustellen, ob jemand eben im Leistungsbezug ist. Das hat vorher per Telefon funktioniert, sprich, ich muss mich auch erstmal erreichen. Habe ich einen Zugriff webbasiert, dann ist es relativ egal, ob der Kollege an der anderen Seite der Strippe gerade in der Mittagspause ist oder direkt am Telefon sitzt. Ansonsten glaubt man ja manchmal schon zu verzweifeln, was die einzelnen Behörden alles wissen, und hätte man miteinander geredet. Und das ist genau der Punkt, denke ich, der sich da auch beim Aufbau vom Risikomanagement jetzt sehr, sehr gut ergänzen kann, wenn man da intelligent die einzelnen Punkte zusammenführt.
Vielen Dank, Frau Sommer. Herr Kollege Vogel, Sie haben weiterhin das Wort.
Herzlichen Dank. Immer wenn man Schwarzarbeit bekämpft, sichert man natürlich dadurch auch und schützt die legalen Arbeitsplätze. Das ist immer die zweite Seite der Medaille. Faire Wettbewerbsbedingungen sollten da sein. Klar, das ist das Ziel. Durch diese vorgesehenen Modernisierungen aus Ihrer Sicht der Praxis, welche Verbesserungen für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehen Sie konkret? An der Stelle ist es aus Ihrer Sicht der richtige Weg, der auch dann konkrete Erfolge versprechen lässt.
Frau Sommer, bitte.
Dankeschön. Definitiv. Also wenn die Rechtstreue, sage ich mal, belohnt wird und derjenige, der eben nichts verschweigt, nicht der Dumme ist, dann hilft das allgemein weiter. Ich stütze das Vertrauen in den Staat und dass dann eben auch die Summen, die ausgekehrt werden, im Endeffekt auch zu Recht ausgekehrt werden.
Herr Vogel.
Und vielleicht noch mal konkret anschließend. Dann geht es ja auch um die gerechte Verteilung von Sozialleistungen, die wir damit absichern wollen. Und bei allen Maßnahmen, die wir jetzt treffen, von Digitalisierung, Vernetzung, Missbrauchsbekämpfung und so weiter, sehen Sie noch irgendwo Herausforderungen oder größere Hürden, die wir noch bedenken müssten an der Stelle?
Frau Sommer.
Also eine Hürde, die wir natürlich haben, ist auch gerade im Kontext des Bürgergeldes, haben wir da leider noch nicht den ganzen Blick, weil die Landschaft insofern etwas zersplittert ist, dass alle Jobcenter ja wie gesagt eine eigene kleine Behörde sind und 75% der Jobcenters laufen als gemeinsame Einrichtungen. Das sind die Daten, laufen dann eben bei der Bundesagentur für Arbeit zusammen. Die lassen sich dann recht einfach, das heißt mit einem Abfragen. Und die kommunale Seite müssen wir da auch noch ganz dringend mitnehmen.
Danke, Frau Sommer. Wir kommen zu den Unionsfraktionen und der Kollege Günther ist der nächste Fragesteller. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben ja schon vielseitig heute über die Bedeutung, Ausstattung und Kompetenzen des Zolls gesprochen. Und meine Fragen richten sich nochmal an die Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft, Herrn Liebel. Im Rahmen der Erweiterung der Kompetenzen der Zollbehörde soll die Zollbehörde auch die Möglichkeit erhalten, selbstständig kleinere Verstöße gegen das Sozialgesetzbuch, den Sozialbetrug, zu ahnden. Wie beurteilen Sie diesen geplanten Schritt? Und nochmal aus dem anderen Bereich, im Bundesfinanzministerium gibt es den Plan, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit künftig in eine Abteilung für die Prüfung, also FG 52 und eine für die Ermittlung FG 61 aufzuspalten. Erachten Sie das als sinnvoll, diese Aufteilung so zu vollziehen?
Vielen Dank, Herr Liebel. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank für das Wort und auch die Fragen. Das Thema kleine Staatsanwaltschaft, kleinere Ermittlungen ist als solches seit 2019 auch, wird auch als solches seit 2019 in der FKS praktiziert, wird jetzt auch mit diesem Gesetz dankenswerterweise weiter fortentwickelt. Wir halten es da weiterhin für auch geboten, um die FKS schlagkräftiger zu machen und dafür zu sorgen, dass die Verfahren nach umfangreichen und langwierigen Prüfungen auch tatsächlich zu einem Ergebnis führen. Und so können wir auch die gesellschaftlichen Erwartungen an das Thema Schwarzarbeitsbekämpfung erfüllen. Gleichwohl möchte ich sagen und noch mal betonen, dass die Übertragung dieser staatsanwaltschaftlichen Befugnisse auf die FKS nicht eine Schwächung der Landesjustizbehörden betreffen soll. Die brauchen wir weiterhin im sogenannten Schwerpunktsetzung bei der Bekämpfung von organisierten Formen der Schwarzarbeit. Es gibt auch Schwerpunkt Staatsanwaltschaften in den Wirtschaftsdezernaten. Das ist da eine sehr gute Zusammenarbeit, die da läuft. Und das würden wir uns auch gerne weiterhin wünschen, dass auch der Bereich der Justiz hier gestärkt wird. Dazu muss man sagen, dass man auch juristische Abgrenzungsfragen definieren muss, sozusagen in Begleitung der Umsetzung des Gesetzes, dass unsere Kolleginnen und Kollegen auch verhältnismäßig Grundsatz und Legalitätsprinzip im Verwaltungs- und im Strafrecht richtig anwenden und sich als solches auch nicht die Gefahr droht, infolge unsicherer Rechtslagen juristisch im Nachgang noch belangt zu werden. Das Thema Entlastung Justiz ist das eine mit diesen kleinen Staatsanwaltschaften. Das andere ist, dass dadurch auch mehr Aufgaben letztendlich für die sogenannten Sachgebiete Ahndung der Hauptzollämter auf uns zukommen werden. Der Gesetzentwurf nimmt der Begründung nach hier etwa einen Mehraufwand von 12.000 Fällen bundesweit in Kauf. Das sind rechnerisch 300 Fälle pro Hauptzollamt. Und auch hier erlauben Sie mir kurz auf den personellen Erfüllungsaufwand einzugehen. Wir brauchen da dringend eine Stärkung des gehobenen Dienstes, der für diese Bereiche der Ahndung zuständig ist in diesem komplexen Ermittlungsfeld. Das heißt nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen des mittleren Dienstes hier nicht die Erwartungshaltung erbringen, die man an sie stellt. Aber die Aufgabe, die dort getätigt wird, ist definitiv Mehrwert und ist nicht im Sinne einer amtsangemessenen Besoldung. Und deswegen werben wir auch hier für eine höherwertige Ausstattung von Planstellen im Bereich der Ahndung. Das ist folgerichtig dann, wenn diese Aufgabe stärker durch die Zollverwaltung wahrgenommen werden soll. Die strukturelle Frage, es ist zutreffend, es ist momentan ein Projekt im Bundesfinanzministerium bei der Generalzolldirektion, die sogenannte Zollstrategie 2030, die jetzt auch verdichtet erste Ergebnisse für die weitere Umsetzung vorliegt. Danach ist auch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit betroffen. Und hier sehen wir das ein oder andere Thema doch als Risiko an, insbesondere bei der Zergliederung eines Sachgebietes Finanzkontrolle Schwarzarbeit in künftig zwei organisatorisch voneinander getrennten Bereichen der sogenannten Prüfung und der Ermittlung. So sieht das Projekt das aktuell vor. Wir würden da nach unserer Ansicht in ein Dreiklassensystem zurückfallen und Fehler, die wir in der Vergangenheit mit der bewussten Zusammenlegung der Einheiten Prüfung und Ermittlung eigentlich aufgearbeitet haben, im Sinne mehr Qualität statt Quantität, würden sich dann wieder wiederholen. Es müssten Erlasse geschrieben werden, Verfügungen geschrieben, wie diese Bereiche, die dann zergliedert werden, wieder kommunikativ zusammenarbeiten. Das ist Bürokratie. Und als solches stehen wir dafür einen ganzheitlichen Prüfungsansatz, der die ganzheitliche Verwendungsbreite der Kolleginnen und Kollegen auch abholt. Und insofern wären wir sehr dankbar, wenn wir hier an den bestehenden ganzheitlichen Sachgebieten festhalten.
Vielen Dank. Als Nächste in der Reihenfolge ist die AfD-Fraktion dran, der Kollege Gottschalk.
Ja, ich möchte mich tatsächlich da bedanken, dass Bündnis 90 Die Grünen, aber auch Die Linke noch mal all die Möglichkeit gegeben haben, auch über Cum-Cum, Cum-Ex zu reden. Deswegen geht meine nächste Frage an Herrn Lotzgeselle. Ich zitiere mal Frau Brohilker jüngst: Der Staat kann sich wehren und der Staat sind letztlich wir alle. Und gemessen an den entstandenen Steuerschäden durch Cum-Ex, Cum-Cum und man muss sagen bislang minimale Rückerstattung, wundert man sich schon. Und Sie listen in Ihrer Stellungnahme eine Reihe von Maßnahmen auf, die geeignet wären, die Ermittlungsarbeit der Behörden gezielt zu unterstützen. Nun erfolgen die Ermittlungen ja schon, uns verfolgt das ja im Finanzhaus schon seit mehreren Jahren, seit 7 Jahren bald. Also meine Frage wäre, was glauben Sie eigentlich, ist der Grund dafür, dass mit den Ermittlungen nur ganz schleppend vorangegangen wird und vor allem an den personellen Defiziten nicht gearbeitet wird? Frau Brohilker ist ja ein illustres Beispiel. Sie hat jüngst Anfang September vorgeschlagen, wie sehen Sie das? Betriebsprüfer des Bundes auf die Länder zu verteilen, mit dem Ziel, Steuerbetrug durch Unternehmen der Finanzbranche zu stoppen. Und letztlich noch mal die Frage, was wären ganz konkret aufgelistet Ihre drei Sofortmaßnahmen, um hier doch deutlich zweistellig Milliardenbeträge zurückzufordern?
Vielen Dank, Herr Gottschalk. Herr Lotzgeselle, Sie haben das Wort. Denken Sie bitte ans Zeitfenster.
Ja. Also ich hatte bereits schon ausgeführt, dass die Zeit knapp ist und was ich an Maßnahmen vorschlagen würde, wäre auf der Leitungsebene erstmal die entsprechenden Ermittlungsschwerpunkte setzen. Denn wenn ich keinen Ermittlungsschwerpunkt setze, die Fälle sind so komplex, ein normaler Betriebsprüfer, der hat im Rahmen seiner Betriebsprüfung genug zu tun, der wird nicht auf die Idee kommen, jetzt da vertiefte Ermittlungen anzustellen. Das ist das eine. Zum anderen, soweit Ressourcen aufgebaut worden sind, sind zum großen Teil auch Leute eingestellt worden, die nicht die entsprechende Erfahrung hatten. Also ich brauche in dem Bereich entsprechend ausgebildete Leute. Und da die Zeit knapp ist, denke ich, ist dieser Vorschlag von Frau Prochilger, hier Bundesbetriebsprüfer einzusetzen, die ein entsprechendes Know-how in diesem Bereich haben, durchaus als Sofortmaßnahme sinnvoll. Und aber die ganzen Maßnahmen erfordern halt erstmal, dass ich jetzt nochmal eine Verlängerung der Frist kriege durch Aufhebung der dieser Verkürzung der Aufbewahrungsfristen. Und was ein großes Problem ist und was mittelfristig angegangen werden sollte zumindest, ist eine Zentralstelle für organisierte Finanzkriminalität, wo das gebündelt wird, denn diese Vernetzung zwischen den Finanzbehörden, das funktioniert auch nur ja eigentlich schlecht. Und für den Gesetzgeber wäre es sinnvoll, diese Verkürzung der Bearbeitungsfristen der BP, wie man das vor 3 Jahren eingeführt hat, auf 5 Jahre, dass innerhalb von 5 Jahren die Bescheide erlassen werden müssen. Das ist für diese Fälle einfach zu kurz. Also da sollte man drüber nachdenken, das wieder rückgängig zu machen und den Betriebsprüfungen einfach mehr Zeit zu geben, sich mit diesen sehr komplexen Fällen zu befassen. Es gibt auch noch, trotz Einführung des 36a gehen diese Cum-Cum-Geschäfte auch über 2015 hinaus weiter. Da wäre es auch sinnvoll, vielleicht wirklich geeignete Maßnahmen einzuführen, gesetzliche Regelungen, um diese Maßnahmen, um diese Geschäfte für die Zukunft tatsächlich einzugrenzen und zu beenden.
Vielen Dank.
Ja, Sophie.
Vielen Dank. Herr Kollege Gottschalk noch?
Ja, ganz kurze Nachfrage. Was halten Sie von dem Vorschlag in diesem Zusammenhang von Frau Brohilker, ist auch von der Deutschen Steuergewerkschaft erstellt worden, von der automatisierten Steuererklärung, um von, ich sag mal, Quantität die Steuerbehörden und die Mitarbeiter dort zu entlassen und dass die dann sich vielleicht sinngemäß den großen Fischen widmen können?
Ja, wie gesagt, in dem Bereich braucht man entsprechend ausgebildete Leute, entsprechende Betriebsprüfer mit Erfahrung und diese Maßnahmen, denke ich, bringen kurzfristig
hin. Vielen Dank. Wir kommen zu den drei letzten Frageslots und für die Fraktion Die Linke Frau Vandré. Bitte schön.
Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Da mir in der Anhörung in dem beschriebenen Spannungsverhältnis zwischen Schutz und Ermittlung bei der FKS der Schutzmechanismus noch zu kurz kommt, würde ich gerne Frau Sperling noch mal fragen, wie müsste Ihrer Auffassung nach eine Behörde ausgestattet sein, die den Fokus des Schutzes hat? Wie müsste diese konkret agieren, gerade auch in Bezug auf Ansprache, Erreichbarkeit? Sie haben ja ausgeführt, dass es aus Ihrer Perspektive 3 Schwerpunkte gibt, die Sie vorschlagen. Aber wie sind die am besten umsetzbar und wie kann man tatsächlich die verbindlichen Schutzmechanismen, Non-Punishment-Prinzip und so weiter und so fort auch konkret umsetzen dann.
Vielen Dank. Frau Sperling, Sie haben die Möglichkeit.
Dankeschön.
Ja, wie müsste die aufgestellt sein? Tatsächlich ist es bei uns ganz spannend, weil unsere Ratsuchenden kommen ja oft aus Ländern, wo es Arbeitsinspektionen gibt. Also die kommen aus Polen zum Beispiel, Bulgarien, Rumänien oder auch der Republik Moldau. Und die sind es gewohnt, dass es da Arbeitsinspektionen gibt, die sich tatsächlich auch für ihre arbeitsrechtlichen Anliegen einsetzen. Und da kann man sich an sich sehr viel abgucken, zumindest auf lange Sicht. Denn da ist es einmal so, genau, dass da tatsächlich, wenn die Arbeitsinspektion kommt zum Beispiel, die kann kommen auf Verdacht, weil sich ein Beschäftigter zum Beispiel meldet und sagt, hallo, ich habe meinen Lohn nicht bekommen, dann genau, gehen die zum Beispiel dorthin zu dem Betrieb und prüfen den und stellen dann fest, die Löhne sind tatsächlich nicht gezahlt worden. Dann ist es dort tatsächlich so, dass die Arbeitsinspektion sich auch für die nicht gezahlten Löhne der Beschäftigten einsetzt und die mit einfordert. Noch nicht mal nur informiert, sondern tatsächlich aktiv vorgeht. Was jetzt für uns als Faire Mobilität, als Beratungsnetzwerk natürlich total wichtig ist, ist, dass die Ansprache bei zum Beispiel auch bei Kontrollen in verständlicher Sprache geschieht. Das heißt jetzt nicht, dass alle dann die Sprachen der dort Beschäftigten sprechen müssen, sondern einfach auch, dass mit den Beschäftigten gesprochen wird, dass es Sprachmittlungen gibt und dass sie aufgeklärt werden über das Verfahren. Es gibt auch ein paar gute Ansätze, was unsere Ratsuchenden uns zurückmelden. Zum Beispiel gibt es ja anonyme Meldungen, die man auch bei der FKS machen kann. Das wird zum Beispiel von unseren Ratsuchenden wirklich geschätzt und auch genutzt. Genau, und auch tatsächlich mehrsprachiger. Also es gibt manche FKS-Behörden in bestimmten Kommunen und Ländern, die das genau auch mehrsprachig anbieten. Das ist zum Beispiel eine super Sache. Genau, aber gleichzeitig eigentlich ist es schon so, dass wenn eine Kontrolle kommt, unsere Beschäftigten davon berichten, dass sie eher Angst und Bedrohung wahrnehmen. Und das rührt tatsächlich eben aus dieser Doppelfunktion, ne? Wir hatten es jetzt schon öfter gesagt, eben auf der einen Seite Ermittlung, auf der anderen Seite irgendwo auch schon Schutzfunktion. Aber wenn ich sozusagen weiß, also angenommen im Falle von Menschenhandel tatsächlich, also strafrechtlich relevanten Formen von Arbeitsausbeutung, da ist es oft so, dass ich halt keinen legalen Aufenthalt habe als beschäftigte Person und der Zoll meldet das dann oder ist also genau ist auch gezwungen, das den Ausländerbehörden dann zu melden und in vielen Fällen kriegen dann die Ratsuchenden, die bei uns landen oder in Fachberatungsstellen, die ausgebeutet wurden und unter Menschenhandel, also quasi Menschen gehandelt wurden, auch noch Strafen, die sie zahlen müssen und eine Einreisesperre. Genau, das kann aus unserer Sicht nicht sein, wenn man das wirklich bekämpfen möchte.
Vielen Dank, Frau Sperling. Kollegin van Dree, bitte schön.
Vielen Dank. Dann würde ich noch mal einmal ganz kurz zu Herrn Lotzgeselle springen wollen und zur Frage Cum-Cum. Sie haben vorhin ausgeführt, dass Sie insbesondere bei der Einführung einer Sonderermittlungsbehörde den Vorteil nehmen sehen würden, dass dort die Vernetzung zwischen den Ländern und dem Bund besser funktionieren würde in einer solchen Zentralstelle. Sehen Sie darüber hinausgehende Vorteile und sehen Sie noch weiteren rechtlichen Nachbesserungsbedarf, wie beispielsweise bei der Rücknahme der Abschaffung des 2008 beschlossenen Verbrechentatbestand für Steuerhinterziehung im Paragraph 370a AU.
In 40 Sekunden, Herr Lotzgeselle. Sehr anspruchsvoll, ja. Bitte.
Ja, also diese Zentralstelle für organisierte Finanzkriminalität, also das fände ich sinnvoll, weil das ja hier international tätige Personen sind und da brauche ich halt einfach eine zentrale Anlaufstelle auch, um das überhaupt sinnvoll erfassen zu können. Wenn das auf Länderebene unkoordiniert weiterläuft, läuft die Zeit davon und es ist ineffektiv.
Danke. Vielen Dank, Herr Lotzgeselle. Für die Union hat die Kollegin Karliczek die nächste Fragerunde.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. So, ich mache jetzt mal so eine gesammelte Runde. Frau Schwer, ich wäre Ihnen noch dankbar, wenn Sie einmal für die kommunalen Ordnungsbehörden, wie Sie sich die Zusammenarbeit mit dem Zoll vorstellen, wenn Sie das noch mal kurz sagen. Herr Stumm, vielleicht noch mal einmal ganz kurz das Strafmaß bei Verstößen gegen Arbeitsaufzeichnung, ob das für Sie adäquat und in Ordnung ist. Und das Dritte würde ich gerne noch mal an Herrn Liebel richten. Wir haben eine einen Beitrag bekommen von der Datenschutzbeauftragten zu datenschutzrechtlichen Bedenken. Können Sie dazu was sagen, wie Sie das beurteilen? Und zweitens, die Ermittlungsbehörden der Länder wünschen sicher, dass sie auch Zugriff auf alle Daten halten. Was halten Sie denn davon?
Wir fangen an mit Frau Schwer. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Zum Thema Ordnungsbehörden. Uns wird aus den Regionen von den Handwerkskammern oftmals gespiegelt, dass den Ordnungsbehörden erschwert wird, Unterlagen tatsächlich von den Betrieben zu erhalten, mit denen sie nachweisen können, dass unrechtmäßig wirtschaftliche Vorteile erlangt werden. Sie können sie deswegen nicht beziffern und auch nicht abschöpfen. Und oftmals heißt es so, ja, wir haben in den Betriebsräumen gibt es keine Betriebsunterlagen oder aber wir haben es ausgelagert oder haben es halt nicht beim Steuerberater. Wir haben gar keinen Steuerberater, deswegen können auch dort keine Unterlagen Einsicht genommen werden. Das erschwert die Effektivität und auch die Effizienz der Betriebsprüfung. Und es wird angeregt, dort eine ähnliche Rechtsstellung oder eine stärkere Rechtsstellung der kommunalen Ordnungsbehörden zu erwirken, in abgestufter Form vielleicht an die Befugnisse des Zolls. Aber es kann nicht sein, dass die Ordnungsbehörden Bußgelder aussprechen, aber die Tatbestände tatsächlich gar nicht eruieren können.
Dankeschön, Frau Schwer. Herr Stump, bitte.
Genau, die Frage bezüglich der geplanten Erhöhung der Pflicht zur Arbeitszeitaufzeichnung sehen wir als unverhältnismäßig an, weil es gerade wieder mit hoher Wahrscheinlichkeit kleinere und mittlere Unternehmen belastet und dann im Endeffekt halt wieder die falschen.
Und Herr Liebel, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Das Thema Datenschutz und letztendlich Ermittlungen als solches müssen wir immer in der Abwägung betrachten, wird Datenschutz nicht irgendwann zum Täterschutz? Wir sind ja hier in sehr vielen organisierten Formen der Schwarzarbeit unterwegs, schwere strukturelle Kriminalität, Ausbeutung von Menschen. Und als solches muss man das immer in einer Einzelabwägung vollziehen. Wir sprechen uns dafür aus, dass auch leistungs- und beschäftigtenbezogene Daten der Arbeitsverwaltung in die Analysen mit einbezogen werden, sofern sie denn stichhaltig für die weitere Ermittlung sind und insbesondere auch die Festlegung des risikobasierten Ansatzes, um insbesondere eben Sozialleistungsmissbrauch und die Scheinarbeitsverhältnisse besser zu erkennen und dann letztendlich auch ahnden zu können. Das Thema wurde, glaube ich, auch in der Stellungnahme von der Bundesarbeitsagentur entsprechend geschnitten und unterstützen wir als solches sehr. Darüber hinaus ist auch schon angesprochen worden, ist für uns essentiell wichtig, auch am Verbund Polizei 2020 teilzunehmen, um letztendlich auch den Austausch mit den Landespolizeibehörden zu führen. Im Umkehrschluss kann ich auch verstehen, wenn die Polizeibehörden Anfragen, Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten der Finanzkontrolle, Schwarzarbeit, die Ermittlungserkenntnisse auch haben möchten, weil oftmals diejenigen Täter, die Schwarzarbeit betreiben, auch in Tatmehrheit andere Deliktfelder bedienen, sprich Menschenausbeutung, Schleusung und so weiter. Aber hier muss der Sozialdatenschutz tatsächlich dann auch mit berücksichtigt werden. Welche Erkenntnisse werden als solches weitergegeben? Und das braucht eine sehr sensible Behandlung.
Vielen Dank. Es scheint eine sehr erkenntnisreiche Anhörung gewesen zu sein, denn die SPD-Fraktion verzichtet auf Ihren letzten Frageslot. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber vor allen Dingen bei Ihnen, sehr geehrte Frau sehr geehrte Herren und Damen Sachverständige, für Ihr Kommen. Und vielen Dank, dass Sie da waren und zur Verfügung gestanden haben. Und damit schließe ich die Anhörung. Kommen Sie gut heim. Vielen Dank.